Mehrere von euch haben mich gefragt, wie neulich mein Vertretungsunterricht mit zwei sechsten Klassen gelaufen ist. Hab mit dafür gebetet und dafür will ich euch an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich danken. Wenn ihr eine kurze Antwort hören wollt, sozusagen den Zwischenstand, dann kann ich euch das mit nur einem Wort zusammenfassen. Laut. Laut heißt nicht, dass alles schief ging. Sie haben schon was gelernt, aber es lief nicht so ab, wie man sich das wünschen würde. Laut heißt nicht, dass sie sich alle daneben benommen haben. Aber da fängt einer halt an, seinen Sitznachbarn was zu sagen. An einer anderen Ecke des Raumes fragt jemand, ob er sich den Radiergummi ausborgen kann. Dieser wird dann nicht einfach rübergereicht, sondern geworfen. Einer malt dem anderen etwas auf den Oberschenkel, andere sehen das und lachen. Und allmählich steigt der Lärmpegel, zu dem sogar ich am Ende beitrage, wenn ich laut um Ruhe bitten muss oder wenn ich Schüler auseinandersetzen muss. Ungefähr jeder Fünfte in diesen Klassen hat eine Diagnose. ADS, LAS, Inklusion und so weiter. Laut und deutlich bin ich also schon vorgewarnt worden. Diese Kinder werden eine Herausforderung sein. Ja, und unsere Alltagserfahrungen prägen uns. Wenn wir dann die Bibel aufschlagen, wisst ihr, was dann passiert? Wir bringen den Alltag mit, wir lesen den Text mit einer ganz bestimmten Brille, mit unseren Erfahrungen. Und ausgerechnet heute kommen wir zu einem Text im Matthäusevangelium, wo Jesus zu erwachsenen Menschen spricht und ihnen erzählt, wie toll doch Kinder sind. Dass Kinder Vorbilder sind. Und du denkst, nein, das kann er jetzt nicht ernst meinen. Ich will das jetzt nicht hören. Nicht, wenn morgen wieder Montag ist. Kinder Vorbilder. Ich habe mir den Text für heute eigentlich nicht wirklich ausgesucht. Als ich aber mit dieser Matthäus-Reihe im Januar vor einem Jahr anfing, konnte ich nicht wissen, dass wir heute genau an dieser Stelle sein würden. Ich glaube, Gott mag die Methode der auslegenden Predigt, wo man Abschnitt für Abschnitt die Heilige Schrift durcharbeitet. Auf diese Weise, glaube ich, wird dem Herrn nämlich ein ganzes Stück weit die Entscheidung überlassen, welches Thema zu welcher Zeit drankommt, und sein Timing ist einfach perfekt. Die Frage lautet dann: Bin ich bereit? Sind wir alle bereit, uns auf sein Thema einzulassen, auch wenn es uns herausfordert? In Matthäus Kapitel 18 beginnt ja der vierte von fünf großen Lehrabschnitten dieses Buches. Der erste war die Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7. Der zweite, das war diese Aussendungsrede in Kapitel 10. Dann all die Gleichnisse in Kapitel 13. Und nun in Kapitel 18 geht es um das Miteinander in der Gemeinde des Herrn, in seiner Gemeinde, wo Gottes Herrschaft auf besondere Weise sichtbar sein soll. Und gerade jetzt in der Jesus-Story ist der Punkt gekommen, um das Miteinander anzusprechen. Denn die Dinge, die vor kurzem passiert sind, haben Konflikte unter den Jüngern ausgelöst. Da ist das Gefühl aufgekommen, es sind scheinbar nicht alle gleich. Manche von uns scheinen höher zu stehen als andere, werden vom Lehrer offenbar mehr geschätzt als andere. Jesus hat den Petrus gelobt, weil der ihn zuerst als Sohn Gottes bekannt hat. Von den anderen lesen wir nicht, dass sie gesondert gelobt wurden. Dann hat der Herr Petrus, Jakobus und Johannes mit sich auf einen hohen Berg genommen und sie haben nach ihrer Rückkehr kein Wort darüber verloren, wie es dort war und was sie dort erlebt haben. Stattdessen haben die übrigen neun sich mit verschiedenen Fragen und Anliegen auseinandersetzen müssen und mit der schmerzlichen Tatsache, dass sie bei einer Heilung versagt hatten, obwohl es nur einen senfkorngroßen Glauben dafür gebraucht hätte. Und das alles hat irgendwie den Nährboden dafür geliefert, dass einige sich jetzt richtig überlegen fühlen, wir waren mit Jesus auf dem Berg, ne? Und andere sich fragen, ob sie überhaupt eine Stellung einnehmen, die bedeutsam ist. Und das führt dazu, dass jeder sich jetzt mehr oder weniger um seine eigene Achse dreht. So sehr, dass eine entscheidende Aussage von Jesus völlig untergeht. Zumindest habe ich das Gefühl, dass sie irgendwie untergeht. Und das, obwohl Jesus das jetzt hier schon zum zweiten Mal sagt. Und ich lese es uns mal aus dem Paralleltext bei Markus vor. Dort wird es noch ein wenig deutlicher. Markus 9, Verse 31 bis 32. Jesus sagt, der Menschensohn wird bald in der Gewalt von Menschen sein und die werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seiner Tötung wird er auferstehen. Aber die Jünger wussten nicht, was er damit sagen wollte, wagten aber auch nicht, ihn danach zu fragen. Bei Matthäus heißt es an gleicher Stelle, da wurden die Jünger sehr traurig. Wenn jemand ein Thema nicht versteht, dann liegt es doch oft daran, dass Kopf und Herz mit anderen Dingen mehr beschäftigt sind, oder? Die Befindlichkeiten des Lehrers, sie passen offenbar gar nicht zu dem, was die Schüler gerade beschäftigt. Was die Jünger von Jesus beschäftigt, berichtet uns Markus gleich darauf auch etwas näher. Lesen wir dort noch weiter, Markus 9, jetzt ab Vers 33. Dann kamen sie nach Kapernaum. Zu Hause fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Die Frage ist berechtigt, waren die Jünger traurig, weil Jesus ihnen hier erneut sein Leiden ankündigt? Oder waren sie vor allem auch traurig, weil sie noch nicht herausgefunden hatten, wer wo in der Rangordnung stand? Wie bringt man das jetzt alles unter einen Hut? Als Lehrer hat man ja verschiedene Strategien zur Auswahl. Du kannst versuchen, dein Thema autoritär durchzudrücken, oder du kannst auf das eingehen, was deine Schüler beschäftigt. Jesus ist nun der beste Lehrer, den man sich vorstellen kann. Und er wird nicht nur die beste Lehrmethode auswählen, sondern er wird zeigen, dass sein Anliegen und das Anliegen seiner Schüler auf faszinierende Weise miteinander verknüpft werden können. Sein Leiden und Sterben und die Frage, wer ist der Größte? Worin soll diese Verbindung bitte bestehen? Tatsächlich würde uns einiges entgehen, wenn wir bei Matthäus direkt ins 18. Kapitel springen und die Episode übergehen, die am Ende von Kapitel 17 berichtet ist. Ich habe deswegen bei der Schriftlesung vorhin bewusst über die Kapitelgrenze hinweg lesen lassen, denn ich glaube, dass es sich hier um ein wichtiges Puzzleteil handelt. Eines, was uns nur Matthäus erzählt. Also, wir wissen, dass die Gruppe gerade wieder nach Kapernaum oder Kapharnaum, wie der Ort heißt, zurückgekehrt ist. Und das ist die Heimatstadt von Petrus, ganz wichtig. Hier geschieht nun etwas, das Jesus benutzen kann, um über sein Anliegen als Lehrer zu sprechen und was dann auch gut überleitet zu dem, was seine Schüler beschäftigt. Petrus wird auf der Straße von Finanzbeamten angesprochen. Sie fragen, zahlt euer Rabbi eigentlich keine Tempelsteuer? Und Petrus rein reflexiv sagt dann, ja, doch, klar. Was anderes ist ihm auf die Schnelle nicht eingefallen. Sicher. Geld, das ist ein Thema, bei dem sehr schnell deutlich wird, ob du eine gewisse Stellung besitzt oder nicht. Wer zahlt, der ordnet sich unter. Wer nicht zahlt oder wer nicht zahlen muss, der hat offenbar irgendwelche besonderen Vorrechte. Diese Tempelsteuer hier war nichts, was die Römer eingesammelt haben. Das gab es ja obendrauf auch noch. Das hier war eine rein religiöse Abgabe und sie galt für alle Israeliten. Sie war einmal pro Jahr fällig und betrug einen halben Schekel. Das entsprach zur Zeit von Jesus 2 Drachmen oder einer Didrachma, wie das da auch heißt. Jeder Mann über 20 musste sie zahlen, egal wie arm oder reich er war. Es handelte sich also um eine Kopfsteuer. Und sie wird im zweiten Buch Mose Kapitel 30 als Sühnung bzw. Lösegeld für das eigene Leben bezeichnet. Ahnt ihr bereits, wie das zu dem passt, was Jesus für uns alle tut? Das Lösegeld diente damals dem Unterhalt der Arbeit an der Stiftshütte bzw. im Tempel. Und der Tempel, das sollte doch der Ort der Versöhnung mit Gott sein. Und an dieser Stelle wird es interessant. Petrus kommt gar nicht erst dazu, seinem Herrn von dieser Begegnung auf der Straße zu erzählen. Jesus weiß es bereits und er stellt seinem Jünger eine interessante Frage. Zurück in Matthäus 17, Vers 25 und 26. Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zeuer? Von wem erheben die Könige der Erde Zölle oder Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Von den anderen Leuten, sagte Petrus. Da sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne davon befreit. Steuer- und Gebührenbefreiungen sind immer etwas Erfreuliches. Wenn du als Freiberufler bestimmte Umsatzgrenzen unterschreitest, dann musst du hierzulande keine Umsatzsteuer zahlen. Manche müssen für ihre Medikamente keine Zuzahlung leisten. Oder auch schulische Nachhilfe bei den eigenen Eltern kostet im Allgemeinen nichts. Aber nun stell dir vor, Eltern würden von ihren minderjährigen Kindern dafür Geld einfordern. Das Kind kommt zu dir und bittet dich um Hilfe bei einer schulischen Aufgabe? Nein, nein, nein. Da verlangst du natürlich nichts. Wenn aber eine andere Familie Nachhilfe für ihr Kind sucht, ist es nichts Ungewöhnliches, wenn du ihnen durchaus etwas dafür in Rechnung stellst. Und ein ähnliches Prinzip gilt beim Tempel. Der war ja gewissermaßen Gottes Haus. Und der Sohn Gottes sollte dort eigentlich frei ein- und ausgehen können. Wenn Gott dieses Haus gehört, dann sollte der Sohn eigentlich nichts zahlen müssen dafür, oder? Bestechende Logik. Aber noch erstaunlicher, Jesus bezahlt trotzdem. Er entscheidet, dass jetzt nicht die Zeit ist, mit jenen Leuten über seine wahre Herkunft zu debattieren. Aber ein Gedanke soll uns im Hinterkopf verbleiben. Jesus hätte diese Abgabe nicht leisten müssen. Er war nicht verpflichtet dazu. Aber er tut es dennoch und begleicht dabei auch die Steuerschuld seines Jüngers Petrus. Und dafür geschieht auch ein vergleichsweise kleines Wunder. Wir haben schon richtig große Wunder erlebt. Das ist eher ein kleineres. Nur einen Fisch soll Petrus fangen. Diesmal werden seine Netze nicht reißen. Nur ein Fisch. Und ausgerechnet der eine Fisch wird genau die richtige Münze im Maul haben, um für Jesus und Petrus zu bezahlen. Das hätte Jesus nicht tun müssen. Auch den Weg nach Jerusalem hätte er nicht gehen müssen, um dort dann sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Aber er tut es dennoch. Die Streitigkeiten unter seinen Schülern auszuhalten ist anstrengend. Aber er tut es dennoch, damit viele zu echten Kindern Gottes werden können. Lösegeld, das ist mehr als einfach nur das Mittel, durch das Gott unsere Schuld vergibt. Jesus befolgt das Gesetz, um uns auch schließlich von Knechten zu Söhnen zu machen. Wenn Jesus sein Leben weggibt, dann tut er das, damit sich auch in unserem Leben etwas ändern kann. Damit neue Charaktereigenschaften entstehen können, losgelöst von alten Gewohnheiten. Neue Prioritäten, die anders sind als das, was in der Welt zählt. Wer ist der Größte? Das war die Frage in den Köpfen der Jünger. Es ist die Frage, die im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder aufgetaucht ist. Diese Frage hat dazu geführt, dass sich Leitungsstrukturen und Organisationen entwickelt haben, die den ersten Christen total fremd waren. Sie haben die Lektion von Jesus nie vergessen und wir sollten sie auch nicht vergessen. Matthäus 18, ab Vers 2, da rief Jesus ein Kind herbei. Gemeint ist ein Kindlein, kein Teenager, das sage ich ausdrücklich. Ein kleines Kind. Er stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich kommen, das der Himmel regiert. Das hört sich für uns Erwachsene recht fragwürdig an. Unsere Kindheit liegt schon zu weit zurück. Und dann denken wir, es braucht doch Ordnung und es braucht Strukturen. Was geschieht, wenn man Kindern das Kommando gibt? Herbert Grönemeyer, der singt ja in einem Lied davon, er beschreibt eine solche Welt in utopischen Tönen. Er textet dann, gibt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Sie sind die wahren Anarchisten, lieben das Chaos, räumen ab, kennen keine Rechte, keine Pflichten, noch ungebeugte Kraft. Massenhaft, ungestümer Stolz. Nach einer chaotischen Unterrichtsstunde klingen diese Worte für mich nicht wie ein erstrebenswertes utopisches Ziel, das muss ich euch gestehen. Aber wie schon anfangs gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Alltagserfahrungen nicht in den Text hineinlesen, sondern umgekehrt, dass unser Alltag soll vom Text bestimmt werden. Nicht unbedingt von Grönemeyer und seinem Liedtext vielleicht, aber unbedingt von Jesus und dem, was uns der Bibeltext lehrt. Welche Eigenschaften von Kindern sollen denn nun all die Erwachsenen hier erlernen? Dazu müssen wir wissen, was man damals über Kinder gedacht hat. Und zwei Dinge dürfen wir da als gesichert annehmen. Die gehen aus der Bibel hervor. Erstens, Kinder hatten kaum irgendwelche Rechte oder Privilegien. Sie waren total abhängig von den Erwachsenen. Sich also selbst in die Rolle eines Kindes zu stecken, bedeutete Erniedrigung. Und das ist es auch, was Jesus unmittelbar im nächsten Satz sagt, Matthäus 18, Vers 4. Darum ist einer, der sich wie dieses Kind für klein und unwichtig hält, der Größte in diesem Reich. Wer groß sein will, muss klein anfangen, muss seine vermeintlichen Rechte in den Hintergrund rutschen lassen und dann kann Gott einen Prozess in Gang setzen, der zu wahrer Größe führt. Ein Kind, es muss ernährt und erzogen werden. Wenn wir wie Kinder werden, dann erkennen wir an, dass wir auch noch nicht fertig sind mit unserer Entwicklung. Petrus wird später in einem Brief schreiben, Zitat, legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit und Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdungen, verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Ich werde nie vergessen, es war nur wenige Tage nach meiner Taufe. Ich war damals 21 Jahre alt und ein Mitstudent, dem ich das erzählt habe, meinte dann dazu beiläufig, jetzt bist du im Prinzip wieder wie ein kleines Kind geworden. Für einen Moment gefiel mir seine Äußerung eigentlich nicht. Ich wusste, warum er das so sagte. Er kannte nur die Kindstaufe und die Taufe eines Erwachsenen war für ihn eher ungewöhnlich. Aber der Vergleich stimmte zumindest in einem Punkt. Wer neu getauft ist und neu geboren ist in Christus, der gleicht in seinem Zustand wieder einem Kind. Und das führt uns zum zweiten Punkt, der aus frühchristlicher Perspektive als gesichert gelten darf, nämlich der Zustand, in dem sich kleine Kinder befinden. Wichtig nochmal, wir reden hier nicht von Jugendlichen, wir reden von kleinen Kindern. Was hat Petrus bei seinem Vergleich mit Kindern eben geschrieben? Legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit und Heuchelei. Sehen wir was? Kleinkinder galten bei den ersten Christen nicht als kleine schmutzige Wesen, denen schon irgendwie die Sünde von Adam anhaftet. Sie werden den erwachsenen Jüngern als Vorbilder hingestellt, weil sie eben noch nicht die krankhaften Machtkämpfe der Erwachsenen kennen, weil sie noch keine Ahnung davon haben, was es heißt, der Größte sein zu wollen. Und deswegen kann dann auch später Paulus der zerstrittenen Gemeinde in Korinth schreiben, Kapitel 14, Vers 20, im ersten Brief, und er schreibt, seid doch nicht Kinder im Verstand, Geschwister. In der Bosheit, da sollt ihr wie kleine Kinder sein. Im Verstand aber seid erwachsen. Die Herausforderung ist also, einerseits die Haltung der Unterordnung und die Distanz zum Bösen zu bewahren. In diesem Sinne sollen wir Kinder bleiben. Aber der Herr fordert Wachstum. Im Verstand und im Begreifen sollen wir groß werden. Unsere Ernährung soll nicht bei Milch stehen bleiben, sondern zu fester Speise übergehen. Aber wie zeigt sich wahre Größe am Ende? Aus unserem Text in Matthäus geht hervor, wahre Größe zeigt sich daran, wie du mit Kindern umgehst. Zum einen mit buchstäblichen kleinen Kindern und zum anderen mit Geschwistern, die im Vergleich mit dir ganz klar noch so weit zurückliegen. Wie wir mit den Schwächsten umgehen, das zeigt, wie wir mit Christus umgehen. Denn er identifiziert sich gerade mit den kleinen Kindern. Er sagt, wer nur ein solches Kind aufgrund meines Namens aufnimmt, der nimmt mich auf. Streng sind die Worte hingegen, mit denen Jesus davor warnt, Kinder zum Bösen zu verführen. Kapitel 18, Abvers 6. Wer aber einen solchen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen würde. Wehe der Welt wegen all der Dinge, durch die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Wenn also deine Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als mit beiden Händen und Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn es dein Auge ist, das dich verführt, so reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du gehst einäugig in das Leben ein, als dass du beide Augen behältst und in das Feuer der Hölle geworfen wirst. Krasse Bilder. Bei dem Mühlstein hatten die Zuhörer damals sicherlich diesen oberen Mühlstein vor Augen, der bei einer großen Mühle nicht von Menschen, sondern von einem Esel bewegt wurde. Ja, und zwischen diesem großen Mühlstein und dem anderen Mühlstein, der drunter lag, wurde dann Getreidekörner zum Beispiel, wurden dann Getreidekörner zerrieben. Auf jeden Fall müssen wir uns etwas sehr Massives und Schweres dabei vorstellen. Etwas, das nicht schwimmfähig ist. Über das Abhacken von Körperteilen, die zum Bösen verführen, haben wir in der Bergpredigt schon gesprochen. Es geht um böse Handlungen, die wir mit Hand, Fuß und Auge vollbringen. Und nun, da Jesus von seiner Gemeinde gesprochen hat, kann man beim Thema eines Körpers und seiner Glieder sogar noch weiterdenken. Manchmal kann es notwendig sein, dass sich auch der Leib Christi von Gliedern trennt, die fortwährend Böses tun, Schwächere verführen und gar kein schlechtes Gewissen mehr haben. Dazu dann im Verlauf von Kapitel 18 werden wir davon noch mehr hören. Gott liegt das Wohlergehen der Kleinsten sehr am Herzen. Offenbar dürfen wir auch annehmen, dass es göttliche Boten gibt, die direkt im Dienst dieser Kleinsten stehen. Wehe dem, der solche zum Bösen verführt. Und diese warnenden Worte von Jesus, ich finde, sie stehen im starken Kontrast zu der Erklärung, die ich für schlechtes Verhalten bei Kindern oft von frommen Menschen höre. Da heißt es, man muss den kleinen Kindern das Böse gar nicht beibringen, sie tragen es schon in sich. Nochmals, das ist ein Bild von Kleinkindern, welches durch philosophische Irrlehren später ins Christentum eingesickert ist. Jesus erklärt das Zustandekommen des Bösen ganz anders. Es kommt nicht zuerst von den Kindern. Es kommt von einer Welt, die, wie Jesus sagt, solche Geringgeachteten zu Fall bringt. Und wenn sich ein Kind in meiner Klasse schlecht benimmt, dann muss ich mir klar machen, dass es dieses Verhalten leider irgendwann und irgendwo erlernt hat. Jesus sagt, wehe der Welt wegen all der Dinge, durch die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Also, es wird passieren. Kinder bleiben nicht unschuldig, aber sie starten unschuldig. Und sie lernen sehr schnell. Und mehr als wir vielleicht zugeben wollen, sind wir Erwachsenen die schlechten Beispiele, von denen sie lernen. Es kann nicht schaden, wenn ein Erwachsener sich mehr als einmal auch mal bei einem Kind entschuldigt. Was den Kindern schadet, ist nicht, dass wir Fehler machen. Was den Kindern schadet, ist, wenn wir so tun, als wäre alles in Ordnung. Vielleicht hast du als Kind das nicht anders erlebt. Aber wenn du neugeboren bist in Christus, dann bist du losgekauft und nicht mehr verpflichtet, den Mustern deiner Herkunftsfamilie zu folgen. Für junge Gläubige in Christus gilt Ähnliches. Sie sehen, ob in einer Gemeinde ein Geist der Liebe herrscht oder ob es Grüppchenbildung gibt und sie einfach nicht teilhaben dürfen. Schade, wenn solche Menschen dann irgendwann nicht mehr da sind. Statt einer überheblichen Grüppchenbildung schließt unser Abschnitt mit dem vertrauten Bild eines Hirten und seinen Schafen. Denn der Menschensohn, sagt Jesus, denn der Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu retten. Was meint ihr? Wenn jemand 100 Schafe hat und eins davon verirrt sich, lässt er dann nicht die 99 in den Bergen zurück und zieht los, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es dann findet, ich versichere euch, er wird sich über das eine Schaf mehr freuen, als über die 99, die sich nicht verlaufen haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen gering geachteten ins Verderben geht. Ich möchte uns alle herausfordern, bestimmte Menschen nicht zu übersehen oder auf sie herabzublicken. Deine 99 Kumpels, schön, dass du sie hast, aber da ist vielleicht jemand, den du aufsuchen sollst, jemand, den du nicht übersehen sollst. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Was denkt ihr, ist aus dem kleinen Kind geworden, welches Jesus hier in die Mitte stellte? Wir wissen es eigentlich nicht. Aber es gibt eine Geschichte, die man sich unter den frühen Christen erzählt hat. Sie ist nicht handfest belegbar, aber sie könnte durchaus plausibel sein. Dieser Geschichte zufolge ist aus dem kleinen Kind später eine Leitungsfigur in der Gemeinde des späten ersten und frühen zweiten Jahrhunderts geworden. Manche denken, dass Ignatius von Antioch dieses Kind war. In der Zeit, wo er Gemeindeleiter wurde, da gab es dann schon einen Ältesten, der über mehrere Gemeinden die Aufsicht hatte. Aber ich denke, eines hat Ignatius nicht vergessen, nämlich seinen Herrn, der Kinder liebt und der sein Leben gab. Und das hat diesem Mann auch den Mut gegeben, selber als Märtyrer zu sterben. Die Frage ist einfach, dass wir mal überlegen, was könnte aus einem Kind werden, wenn man es nicht verachtet, sondern annimmt. Überleg mal, was Gott dann tun kann. Und diese Frage ist, die letzte Frage, ist diese Haltung, ist dieser Geist von Jesus in uns?